Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode High
Value
Podcast. Heute eine extrem spannende Folge. Und zwar für alle, die das Video gucken. Ihr seht schon, wo wir sind. Vielleicht kommt es euch bekannt vor. Wir hatten ja schon relativ viele Episoden mit Tarek. Wie viele waren es? 2.
Ja.
Und die haben euch sehr, sehr gefallen. Ihr wisst ja, Tarek ist der Geschäftsführer der Sales Hacks Consulting GmbH. Aber er macht das nicht alleine, denn heute ist der zweite Kopf hier, und zwar David Ayrian. Deshalb herzlich willkommen.
Vielen Dank, Männer, dass ich hier sein darf oder dass ich das hier mit euch hier aufnehmen darf.
Ja, gerne, klar. Gerne.
Wie? Kann man schon fast sagen, seine bessere Hälfte? Ich glaube, ihr habt es mal gesagt.
Ne? Hübscher auf jeden Fall.
Weil auf der Veranstaltung, wo wir, glaube ich, waren in Warschau, da hat er gesagt, jetzt kommt meine bessere Hälfte. Und vielleicht werdet ihr da draußen das auch sagen, weil Tarek hat ja Leute... Die feiern ihn, wie du es schon gesagt hast. Die denken, oh mein Gott, was für ein kranker Motherfucker. Aber dann gibt es Leute, die sagen, Digga, so ein Fixer, Digga. Und ich glaube, bei dir wird es ein bisschen ausgeglichener.
Das habe ich mich auch eben. Erstmal, wie spricht man deinen Nachnamen aus?
Ayrian.
Ayrian, okay.
Ich wurde schon so oft Ayrian genannt, das ist komplett
gestört. Hat er heute gemacht. Also
meine Deutschlehrer haben mich wirklich vergewaltigt mit meinem Nachnamen.
Obwohl, eigentlich so schwer.
Ist nicht so schwer.
Ayrian.
Ja, Ayrian. Aber ich habe nicht so drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ich habe einfach gesehen und dann habe ich gesagt,
ja, man weiß nicht, wo dieses I ist, ne?
Ja, also das I, das verschwimmt ein bisschen, das stimmt, ja.
Genau, aber eben, cool, dass du das sagst. Ich dachte auch eben, kriegt ihr häufig so Kommentare mit Good Cop, Bad Cop? Ist das bei euch irgendwie so eine Verteilung, die ihr habt?
Lustig eigentlich. Ich würde sagen, wahrscheinlich von der Tendenz her ist Tarek ein bisschen, so nach ruppiger nach vorne hin. Und ich vielleicht ein bisschen diplomatischer. Also so von der Tendenz. Wobei ich auch sagen muss, guck mal, wir verbringen so fucking viel Zeit miteinander. Seit in den letzten 4 Jahren habe ich ihn öfter gesehen als jeden anderen Menschen in meinem Leben und habe auch, wir sind so oft unterwegs zusammen und wir arbeiten den ganzen Tag zusammen. Man gleicht sich einfach auch an. Also er nimmt Parts von mir an, ich nehme Parts von ihm an und das mittlerweile kann ich es gar nicht mehr sagen. Also die Frage bekommen wir tatsächlich häufig gestellt, aber...
Ist es dann auch richtig so eine beste Freundschaft? Also beste Freunde im Alter gibt es das, glaube ich, nicht mehr so richtig. Aber würdet ihr sagen, er ist mein bester Freund?
Also ja, also kommt drauf an, was man unter bester Freund definiert. Aber ich würde sagen, wir haben eine Kameradschaft. Das geht sogar noch ein bisschen drüber hinaus. Wir sind nicht nur befreundet, in Anführungsstrichen, sondern ich würde schon sagen, es ist so ein bisschen wie die Leute damals in den Krieg gegangen sind. Ich sehe dieses ganze Thema Unternehmertum und was auch immer, jetzt nicht so zwangsläufig wie Krieg, aber es ist ein ernstes Thema letzten Endes. Ja, es ist nicht alles... Hier, wir gehen jetzt nicht, keine Ahnung, Ballons aufpusten oder sowas, sondern hier geht es um Familien, hier geht es um Brot und Butter und hier geht es um die Ernsthaftigkeit des Lebens. Und dafür würde ich sagen, sind wir schon wirklich ein Herz und eine Seele, ja, kann man schon so sagen. Und dementsprechend, Tarek ist der Patenonkel von meiner Tochter, ist die engste Person, die ich habe und ist meine Familie.
Ja, ja. Richtig schön.
Aber erstmal genug über Tarek geredet. Wir wollen jetzt über dich reden und dich ein bisschen hier auseinandernehmen.
Ja, safe.
Und deswegen fangen wir mal an.
Genau. Wir hatten in Polen, wir waren ja auf eurem Mastermind in Warschau, war sehr, sehr nice übrigens, da hatten wir kurz gesprochen. Und für die Leute erstmal, was ist dein Hintergrund? Ich glaube, du hattest mir erzählt, wenn ich das richtig erinnere, du hast studiert in der Schweiz.
Ja.
Ich hoffe, das habe ich richtig in Erinnerung. Ja, was hast du studiert?
Ich habe klassisch BWL studiert.
Ja, so wie ich. Und wie bist du dann vom BWL-Studium auf die Idee gekommen, ich mache mich jetzt selbstständig?
Also eigentlich war das immer so mein Antrieb, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte damals in der Schule immer so ein bisschen, also eigentlich wollte ich mal Fußballprofi werden. Ich habe auch relativ lange gespielt. Ich habe in der armenischen Nationalmannschaft gespielt, U17, krass. U19. Ja, das war eigentlich, guck mal, ganz ehrlich, ich habe Fußball gemocht. Das war geil, also keine Frage. Aber ich habe das natürlich auch mit einem gewissen Hintergrund gemacht, logischerweise. Klar, es war mein Leben und so. Aber ich hatte natürlich auch immer das Ziel, alles klar, ich werde irgendwann richtig reich. So, ne? Also das muss man einfach sagen. So, ich hätte wahrscheinlich nicht so akribisch Fußball gespielt, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass das genauso bezahlt wird, wie Schachprofi zu werden oder sowas. Also das heißt, ich hatte natürlich diesen finanziellen Drang, einfach aufgrund auch so ein bisschen familiärer Hintergründe, aber... Genau, und dann hat es nicht geklappt. Ja, dann gab es dann irgendwann so mit 18 den Cut. Dann habe ich meine Schule noch vernünftig zu Ende gemacht. Habe ich gesagt zu meinen Eltern, ich werde jetzt selbstständig. Haben die gesagt, ja, okay, mach erstmal dein Abi. Habe ich das Abi fertig gemacht. Und dann haben die gesagt, ja, habe ich ein Jahr so rumgedümpelt, habe hier und da ein bisschen was versucht. Fußballprogramm, Fitnessprogramm, was auch immer. Irgendwie habe ich keinen Fuß fassen können, bis dann meine Eltern mir gesagt haben, jo, du musst jetzt studieren. habe ich gesagt, jo, aber wenn ich studiere, dann studiere ich an einer der, dann muss ich schon irgendwas richtig Krankes machen, so, weil ich konnte mich irgendwie nicht mit dem Gedanken anfreunden, ich studiere jetzt so ganz durchschnittlich und danach gucke ich, was ich mache, sondern ich habe dann gesagt, okay, ich brauche eine kranke Uni, wo ich dann meine Selbstständigkeit irgendwie fördern kann. Dann kam eben das Thema St. Gallen auf, das ist halt eine relativ renommierte Uni in Europa.
Und ist das eine private Uni?
Nee, du kannst da, das denken immer viele, aber ist nicht. Du musst halt einen Aufnahmetest machen, der halt relativ hart ist. 4 Stunden kriegst du da so einen Intelligenztest reingekloppt, so mit, ach Digga, das war ganz verrückt. Ja, und dann hab ich das Studium angefangen. Und dann habe ich aber eigentlich nicht studiert, sondern ich hab eigentlich 2,5 Jahre lang gefeiert und Scheiße gebaut. So, ne? Also,
typische Studienzeit.
Das war radikal, ja.
Hast du es abgeschlossen, das Studium?
Nee, ich hab's. Genau, das war ja deine Frage eigentlich. Parallel habe ich Tarek kennengelernt. Und Tarek ist ja aus Australien wiedergekommen und hat da irgendwas gemacht. So, und das fand ich voll spannend. Ich kannte ihn halt über einen gemeinsamen Freund damals. Ich habe gefragt, Alter, was macht der da? Und so, es war voll spannend für mich. Ja, und dann war dann auch bei mir irgendwie. Während des Studiums habe ich aus dem Studium heraus quasi meine erste Selbstständigkeit gegründet. Ja, und dann habe ich das Studium auch nach einem Monat abgebrochen, als ich das erste Geld verdient habe.
Ach krass, wie viel hast du da so verdient, bevor du gesagt hast, ich scheiße jetzt auf mein Studium?
Boah, ich habe mir das auch damals immer gut geredet, ne? Ich habe damals so Coachings im Persönlichkeitsbereich, Bereich Frauen, Dating und so weiter verkauft.
Du musst dich mal zeitlich einordnen. Damals, wir wissen gar nicht, wie alt warst du da, circa?
Ich glaube, es müsste, glaube ich, Ende 2018, Anfang 2019 gewesen sein. Irgendwie sowas gar nicht so lange her. Also ich bin ja 26. Also
20, ach, so jung 19, bist du noch. 20.
Ich meine doch, das ist so alt. Crazy.
Ja. Ja, ich habe da, original, ist kein Spaß, ich habe hochpreisig verkauft, das ist so die Short Story. Nach dem dritten Abschluss, wo ich habe dann pro, keine Ahnung, Abschluss 3.000 Euro gecharged, pro Abschluss 3.000 Euro, 3 Stück habe ich gemacht, dann war ich so 10.000 im ersten Monat. Ich dachte, das war's, Studium weg. Das war komplett krank, weil ich habe auch nur danach gesucht, weißt du.
Wo hast du aber dein Wissen hergeholt? Also wie geht man daran? Also macht doch gar keine Ahnung, oder?
Wirklich, ohne Spaß, also genauso wie sich das anhört, war es auch. Ich war in meinem Studentenzimmer. Ich habe dann so überlegt, so damals hat mit Tarek auch viel geredet, weil der da ja auch schon angefangen hatte mit so, ich glaube damals Online-Marketing und irgendwas, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und dann hat er mir ein bisschen was gezeigt damals. Und da habe ich einfach angefangen, Leute auf Instagram und Facebook anzuschreiben. Mit so einem vorgefertigten Skript. Und dann habe ich halt geballert. Also da habe ich Gas gegeben einfach, weißt du? Weil ich hatte ja auch keinen Bock auf dieses Studium. Ich habe bei diesem Studium, bei allem Respekt, habe ich halt wirklich, war ich sehr häufig sehr viel feiern und ich hatte eigentlich ganz andere Interessen im Kopf.
Ja, fühl ich. Bei mir war es auch so, nur dass ich das Studium dann, ich habe mich da durchgequält, sagen wir immer.
Da habe ich auch großen Respekt vor, das finde ich krass.
Ja, es geht eigentlich, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, so ein Studium abzuschließen. Man muss halt sich nur hinsetzen und wirklich
für die durchhalten. Klausur.
Ja, ja, das ist genau das. Aber wenn man dann wirklich gar kein Interesse hat eigentlich bei dem, was man da lernt, wenn man weiß, also bei mir war es so, ich werde das nie wieder gebrauchen können, wahrscheinlich, dann ist es schon hart.
Das ist ja auch nicht das, was in einem Studium abgetestet wird. Ich habe mal guck mal, wir hatten in St. Gallen ein relativ geiles Portfolio an Unternehmensberatern, McKinsey, KPMG, EY, also diese riesen Unternehmen, wo alle immer hinwollen, ja, die so einen Elite-Anspruch haben. Die haben gesagt, ey, pass auf, 95% von dem, was du im Studium lernst, wollen wir gar nicht von dir wissen. Aber wir wollen eine Sache von dir wissen. Hast du das Durchhaltevermögen, hast du die Disziplin, weißt du, die wollten Fähigkeiten testen und keine Kompetenzen. Kompetenzen lernst du so oder so immer im Betrieb selber, weil die haben ihre eigene Kompetenzmanufaktur. Fähigkeiten, ist meine Meinung, sind entweder angeboren oder du musst halt ja einfach so einen starken Willen haben, dass du in der Lage bist, hier diese Sachen halt, also weißt du, dich zu zwingen einfach.
Interessant, aber warum glaubst du, werden uns nur diese Kompetenzen beigebracht und nicht Fähigkeiten?
Ich habe da eine relativ harte Meinung zu. Ich glaube, jemand, der ehrgeizig ist, der ist ehrgeizig schon seitdem er so mehr oder weniger auf der Welt ist. Und der hat irgendwo in den letzten 25 Jahren auch Ehrgeiz bewiesen. Komm mal, woran ich überhaupt nicht glaube, und ich habe jetzt hunderte von Bewerbungsgesprächen auch geführt für unsere Company. Ich glaube nicht, dass wenn jemand mit 25 hier ankommt und sagt, ich bin voll der ehrgeizige Mensch und ich bin krank diszipliniert, hat aber keinen einzigen Lebensbereich in seinem Leben, wo er mal irgendwie diszipliniert war, dann sage ich, nein, das bist du halt nicht. Und ich glaube, man kann solche, also entweder bringen diese Menschen das schon mit, von Geburt an, oder sie können das, du kannst, guck mal, wenn du, mit, du hast bei der Geburt so ein Grundlevel, Ehrgeiz ist ja nicht ja oder nein, sondern Ehrgeiz ist ja irgendwie eine Skala, sagen wir mal 1 bis 10, dann gibt es einfach Menschen, die werden mit einem wesentlich höheren Anteil Ehrgeiz geboren, als Beispiel, und können den dann erhöhen durch Training, durch was auch immer, wohingegen ich sagen muss, jemand, der mit sehr wenig von dieser Gabe sozusagen geboren wurde, halt natürlich das Niveau insgesamt nicht so hoch steigern kann, wie jemand, der halt schon mit einer gewissen Segnung gekommen ist, so, weißt du?
Glaubst du, es hängt aber nicht auch ein bisschen damit zusammen, dass diese sehr, sehr ehrgeizigen Menschen ein größeres Warum haben? Dass kann zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei Tarek war es ja so, dass er unter relativ armen Verhältnissen aufgewachsen ist.
Ja.
Und wenn man das dann zum Beispiel mit jemandem vergleicht, der sehr wohlhabend aufgewachsen ist, sage ich mal, ich glaube, der kann gar nicht diesen Ehrgeiz so gut entwickeln. Weißt du, was ich meine?
Also, ich habe da eine relativ klare Meinung zu. Ich glaube, Menschen, die, du hast recht, die sehr erfolgreich sind und vor allen Dingen auch mit zunehmendem Erfolg nicht gesättigt werden, ja, ich glaube, diese Menschen sind, haben irgendwo irgendwas Kaputtes an sich, 100%. Also, die sind irgendwie das ist kein positives Warum in dem Sinne, sondern diese Menschen haben ein Loch, was du nicht stopfen kannst, weißt du? Und ich kann, also ja, 100%, das Warum ist stark, aber nicht, weil, nicht, also das Warum ist dann nicht, ja, ich will jetzt hier ein gutes Leben für meine Familie haben, weil spätestens, also ab einem gewissen Punkt ändert sich nicht mehr viel, aber dein schwarzes Loch quasi saugt das so ein bisschen ein, weißt du? Man muss schon ein bisschen beschädigt sein, um das so hoch zu pushen, wie du nur kannst.
Die Punkte haben wir gleich auch noch auf unserer Liste. Du hast ein bisschen was angerissen, so ab wann man nicht mehr merkt, so dass man mehr und haben will. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich so Step by Step gleich hin.
Aber hattest du ein Warum? Also woher kam bei dir dieser Ehrgeiz, direkt viel Geld verdienen zu wollen?
Mhm. Gute Frage. Ich würde sagen, guck mal, meine Eltern sind, mein Vater war 16 im Krieg. Ich wurde in einem Kriegsgebiet geboren, in Karabach, das sagt den meisten gar nicht, weißt du, das ist halt so eine kleine Enklave zwischen Armenien und Aserbaidschan. Wir sind ja nicht Armenier, aber der Krieg war halt immer um dieses Gebiet.
Ist sogar bis heute noch, oder?
Das vor ein paar Jahren gefühlt. Das ist gerade vor kurzem komplett aufgelöst worden, indem mein Heimatgebiet quasi, also ich weiß das gar nicht, also ich bin da politisch sehr, sehr, also mir ist es nicht egal, aber weißt du, ich habe damit nicht so viele Berührungspunkte, weil seitdem ich 2 Jahre alt bin, wohne ich in Deutschland. Das wurde jetzt gerade komplett abgegeben. So, das bedeutet, das gibt es gar nicht mehr, so wie es früher war. Und meine Eltern hatten einen, also guck mal, wenn ich hier sage, ich habe ein hartes Leben und dann fragt jemand meinen Vater, weißt du, der mit 16 in einen Panzer reingestiegen ist, das ist eine andere Hausnummer. Also so ein hartes Leben hatte ich nicht. Aber man muss natürlich sagen, es ist auch immer relativ. Ja, es gibt Menschen, die guck mal, ich hatte zu Hause, wir hatten nichts, also ich habe in Containern hier in Deutschland gewohnt, ja, wo so die ganzen Flüchtlinge quasi einfach untergebracht werden. Ich war, oder meine Familie war eines dieser Flüchtlingsfamilien. Und dann habe ich aber gesehen auch, wie mein Vater ist eines meiner größten Vorbilder, mein Vater gearbeitet hat, ja, von Anfang an, der hat keine kriminelle Scheiße gemacht, der hat nicht geklaut, der hat, weißt du, es gibt ja so diese Flüchtlingsfamilien, die kommen halt hierher und fangen dann an halt, sich so ein bisschen daneben zu benehmen, das hat er nie gemacht, der hat immer ab dem ersten Tag hier gearbeitet und wirklich auch, also der hat Umzüge, Möbel packen und so, jeder, der das mal gemacht hat oder einem Kollegen beim Umzug geholfen hat, der weiß, die gottloseste Arbeit, die es gibt, das ist so fucking anstrengend und er hat damit angefangen und das hat er über Jahre hinweg gemacht und irgendwann hat er sich selbstständig gemacht und wir hatten nie super viel Geld. Es war auch ein Auf und Ab. Meine Eltern, bei uns zu Hause war auch, weiß ich habe auch meine Mama schon häufig weinen sehen, weil sie Angst hatte, dass wir wieder alles, was wir so ein bisschen aufgebaut haben, wieder verlieren und so. Das heißt, dieser emotionale, guck mal, das ist eine der prägendsten Geschichten meines Lebens. Wir sind mal in Urlaub gefahren mit dem Auto und ich kann mich noch an diesen einen Tag erinnern, da wurde die Karte von meinem Vater abgelehnt, weil das Konto überzogen war, als wir getankt haben. Digga, ich hatte so eine Angst, dass wir, weil ich habe ein kleines Kind, ich habe es ja nicht verstanden. Ich wusste nicht, dass das ist jetzt nicht geil, aber so, wir kommen jetzt nicht in den Knast oder so dafür, weißt du? Und dann wurde die Karte abgelehnt und dieser Schmerz irgendwie in meinem Herz, dass ich immer Angst hatte, dass es zu wenig ist, hat sich einfach irgendwie durchgebrannt bei mir. Und bis heute würde ich sagen, ja, sitzt das irgendwo noch in den Knochen und dementsprechend strampeln wir halt immer weiter, weißt du?
Immer weiter.
Voll schön.
Geht immer weiter irgendwie, ja.
Das ist so euer Spruch, ne? Es geht immer weiter.
Ja, ja, es ist ein Motto, es ist eine Lebenseinstellung.
Richtig schön, Mann. Ja. Deshalb Dann sind deine Eltern bestimmt richtig stolz auf dich jetzt. Ne?
Ich hoffe es. Also meine Mama arbeitet ja bei uns. Ja, und mein Vater ist auch in diesem Komplex irgendwie verankert. Also ja, klar. Ja.
Das ist schon schön. Das ist schon schön. Aber man könnte jetzt als Außenstehender sagen, du bist ein erfolgreicher Unternehmer. Aber was heißt es für dich wirklich, erfolgreich zu sein? Wann sagst du zu jemand anders, boah, du bist wirklich erfolgreich? Oder wann siehst du in deinen Augen, dass du wirklich Erfolg hast?
Boah, das ist schon, also wirklich eine schwierige Frage,
muss ich sagen. Ja, sehr schwer.
Es kommt halt so ein bisschen drauf an, es kommt auf den Kontext halt drauf an. Also erfolgreich zu sein ist immer relativ. Weißt du, ich sage immer, für so einen Obdachlosen ist ein Dach über dem Kopf, wenn es regnet, Erfolg. Ja, oder keine Ahnung, oder ein Döner oder so. Für jemanden, der gewisse Standards gewöhnt ist, keine Ahnung, der ist dann vielleicht nicht mit dem Döner zufrieden, sondern der braucht das Steak, Wagyu, was auch immer. Und dann gibt es die ganz Leute mit einem ganz anderen Standard, die sagen, ey, alles unter Rolls-Royce fahre ich halt nicht. Also ich glaube, der Mensch, und auch ich denke, ich bin genauso, ist so gestrickt, dass egal wie weit er geht, und daher auch dieser Spruch, es muss immer weitergehen, dass er Stillstand irgendwie vermeiden möchte. So, das bedeutet, für mich ist jeder Mensch erfolgreich, der jeden Tag einen Schritt nach vorne geht. So, und egal in welchem Lebensbereich, das ist auch wichtig zu sagen, so klar ist Erfolg im Geschäft, keine Ahnung, wird gemessen irgendwo am Umsatz logischerweise, weil Zahlen lügen nicht, aber was ist mit deiner Familie? Wie oft rufst du deinen Vater an? Kannst du die Stimme von deinem Vater, von deiner Mutter jeden Tag hören? Deine Tochter in den Arm nehmen? Deine Großeltern besuchen? Weißt du, das sind so Sachen, das ist eigentlich das, worum es im Leben geht. Und meine Perspektive ist, erfolgreich ist der Mensch, der das Bewusstsein dafür hat, dass das Leben facettenreich ist und versucht, in allen Belangen, in allen Facetten, überall Schritte nach vorne zu machen und nicht rückläufig wird. Das ist vielleicht eine Definition von Erfolg und ja.
Keine schlechte Definition. Krass. Ich habe mich.
Hast du dir einfach gerade aus der Hosentasche gezogen?
Ich habe darüber nachgedacht. So, ja. Yeah. Ich hab mir diese Frage selber noch nie gestellt. So, deswegen fand ich die Frage so krass.
Wir haben noch mehr krasse Fragen. Was gemacht?
Ich sag mal, auf dem Weg, oder heutzutage leben wir so in so einer Gesellschaft oder gerade in so einer Welle, wo sich sehr, sehr viele selbstständig machen möchten. Alle möchten diesen 9-to-5 entfliehen. Alle möchten diesen Andrew Tate-Lifestyle leben.
Ja.
Was waren bei dir so Opfer, die du gebracht hast auf dem Weg zur Selbstständigkeit? Weil ich glaube, das ist vielen Leuten nicht bewusst, was man eigentlich für Opfer bringt, wenn man sich selbstständig macht. Weil durch den 9-to-5 hast du halt diesen sicheren Weg und du kommst eigentlich nicht so richtig in Nöte, weil du abgesichert bist, sage ich mal. Mhm. Was waren bei dir Opfer?
Ich finde, das krasseste Opfer, wenn ich jetzt mal so zurückdrehe, was ich vielleicht gebracht habe, ist, seitdem meine Tochter auf der Welt ist, sie ist jetzt 2,5 oder 2 Jahre und 3-4 Monate, habe ich gemerkt, und guck mal, es sind 2 Jahre und 3 Monate, guck mal, ich realisiere gar nicht, dass es schon 2 Jahre und 3 Monate sind. Wenn man so immer nach hinten schaut und sich anschaut, okay, was ist eigentlich so passiert, dann merkst du ab einem gewissen Punkt, dass jede Sekunde, die vergeht, nicht mehr zurückkommt. Das ist erstmal ein Umstand, den muss man einfach akzeptieren. Aber wenn du dann mal ein Kind hast, dann siehst du förmlich, wie die Zeit vor deinen Augen so vorbei schlittert eigentlich. Ne? Und ich würde sagen, das größte Opfer, was man bringen muss, ist tatsächlich wertvolle Zeit, die du normalerweise mit Familie, die auch wahrscheinlich, also guck mal, wir brauchen uns ja nichts vorzumachen, Mutter, Vater, Großeltern, was auch immer, so Gott will, haben die alle ein langes Leben und sind lange sehr gesund und glücklich, aber die werden irgendwann nicht mehr da sein. Und das ist ja keine Mutmaßung, das ist ja Fakt. So, weißt du? Und das ist diese Zeit, die man quasi in die Selbstständigkeit steckt, das ist nun mal zeitintensiv. Und das ist eben das Opfer, was man dafür bringt, dass es den anderen vielleicht irgendwann noch besser geht, sie sich noch weniger Sorgen machen müssen und so weiter und so fort. Aber diese Zeit, die verschwindet einfach. Ja, die kriegst du nicht mehr wieder. So, und das ist auf jeden Fall ein riesiges Opfer. Und ich frage mich, also ich sage mir auch immer, jede Sekunde, die ich arbeite, hätte ich auch mit meiner Tochter sein können. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie ein schlechter Mensch bin. Ganz im Gegenteil. Ich entscheide mich aber dafür, sozusagen zu arbeiten, damit es den anderen gut geht. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist eine große Sache. Neben so, guck mal, mein erster Geschäftspartner war mein bester Freund, ja, weil du vorhin nach bestem Freund gefragt hattest. Mein erster Geschäftspartner war mein bester Freund. Ich habe mit dem heute nichts mehr zu tun und so. Das trennt sich einfach. Das heißt, Zeit, Menschen, Ja, und halt solche Sachen. Sehr viel Beef mit meinen Eltern auch.
Ach, krass. Vorstellen.
Die hatten nicht so viel Kohle. Die haben sich Geld geliehen, um mir mein Studium zu finanzieren, inklusive BAföG und so weiter. Ich sage einfach nach 1,5 Jahren.
Ich habe keine Hoffnung mehr.
Ich habe keinen Bock. Ich habe 10.000 Auftragsvolumen gemacht. Im ersten, weißt du, auf 10.000 ist ja nicht sofort 10.000 auf mein Konto, sondern über die nächsten 6 Monate. Ich habe mir das halt immer so gut geredet, so, ja, ich habe 10.000 gemacht. Eigentlich habe ich 1.000 Euro verdient, so im ersten Monat oder 2.000, weißt du? Ich habe mir das halt immer selber verkauft und denen auch. Ich habe ultra viel Beef zu Hause gehabt. Meine Eltern waren schon enttäuscht auch am Anfang. Und sehr lange dachten sie, ich baue sehr viel Scheiße, weißt du? Die konnten das ja gar nicht greifen, so hier mit online und hast du nicht gesehen.
Boah, ist viel Druck dann, kann
war
ich
brutal,
mir vorstellen.
Das war brutal.
Ne? Wie bist du damit umgegangen?
Ey, Bro, also mein Horrorszenario war, ich muss zu meinen Eltern zurück mit gesenktem Kopf und sagen, das war die falsche Entscheidung. So. Ich hätte mich ich wäre lieber gestorben, auf Ernst. Also ich hätte mich wirklich in den Boden geschämt. Hätte ich das dann nicht hinbekommen, ne? Gott bewahre. Und ich hätte wieder zurückgehen müssen und sagen müssen und zugeben müssen, Mama, Papa, ich krieg's einfach nicht hin. Es tut mir leid, ich habe 1,5 Jahre von eurem fucking hart verdienten Geld einfach verbrannt und auch noch eine dumme Entscheidung getroffen. Bro, also das wäre zu viel gewesen.
Aber es gab ja Tage, wo du kurz davor standest und dir bestimmt dachtest,
sehr häufig, ja.
Aber was hast du da gemacht? Dachtest du dir, da gab es den Spruch bestimmt noch nicht, immer weiter. da wurde der vielleicht erfunden. Aber was hast du an diesen Tagen gemacht, wo du dir dachtest, Digga, was soll ich jetzt machen? Scheiße. Hast du auch ein Buch geführt irgendwie? Oder hast du dir auch irgendwelche Podcasts, YouTube-Videos oder was auch immer angeguckt?
Oder hattest du ein Umfeld an Freunde oder irgendwie?
Naja, wie gesagt, mein erster Geschäftspartner war mein bester Freund, der war so, ja, auch ungefähr so in dem Modus. Dann kannte ich halt noch Tarek und seinen alten Geschäftspartner und so. Also, aber das waren jetzt nicht die, die mir jetzt diesen Halt gegeben haben. Letzten Endes muss man das immer mit sich selber und mit Gott eben ausmachen, so wie man damit umgeht. So, ich habe da jetzt keine Strategie für gehabt. Ich habe halt einfach versucht, so lange und so hart und so viel zu strampeln, dass ich das einfach so ein bisschen verdränge. Aber klar, man hat ultra viele schlaflose Nächte. Also das erste Jahr war ehrenlos. So, das ist aber, guck mal, das ist auch ein Opfer wiederum, weißt du? Und nichts kommt ohne ein Gegengewicht im Leben. So, auch gute Sachen nicht, ja? Wenn du einen richtig krassen Erfolg hast, dann hast du immer, das ist so die Polarität des Lebens. Und alles Gute kommt mit etwas gleichem Schlechten, so mehr oder weniger. Und alles Schlechte kommt auch immer mit guten Sachen. Deswegen, das habe ich damals zwar nicht verstanden, aber Kontinuität und Konstanz, ne? Also wirklich, die meisten scheitern, glaube ich, weil der Atem nicht lang genug ist, glaube ich. Weil all das, was wir auch heutzutage machen, ist ja, wir bauen ja keine Atombomben, weißt du? Wir bauen keine Flugzeuge und wir bauen auch nicht irgendwie das Empire State Building oder sowas, sondern wir machen Unternehmensberatung. Das kann man alles lernen. Ja, aber du musst halt den Atem haben, ja? 9 von 10 Kämpfen im Leben gewinnt man durch längere Ausdauer. Das ist so meine Meinung.
Also glaubst du, dass jeder Mensch eigentlich erfolgreich sein kann, wenn er geduldig genug ist?
Je nachdem, ja, ja, ja.
Je nachdem, in welchem Feld,
je
natürlich.
Je nachdem, in welchem Feld, aber ich denke schon, ja, klar, warum nicht? So, nicht jeder kann aber Unternehmer sein. Weil nicht jeder kann auch Fußballprofi sein. Und nicht jeder kann so breit sein wie ihr beide, so, weißt du? Das ist halt so, jeder hat halt, ich weiß nicht, ob jeder Mensch auf der ganzen Welt wirklich auch ein Talent hat, was er so entwickeln kann, aber ich glaube grundsätzlich, ja, klar, du kannst, Erfolg kannst, ist ein System, weißt du, ist ein Endprodukt. Ja, so wie 1 plus 1 2 ist 1, also weißt du, ist X plus Y halt auch Erfolg irgendwie. Und das muss man halt zusammensetzen, richtig.
Ja, safe. Wie wichtig ist es, ein starkes Umfeld zu haben? Gerade, du meintest eben gerade, dass du wenig Zeit mit deiner Tochter verbringen kannst.
Ja.
Und ich denke, deine Frau supportet dich aber trotzdem in dem, ja, was du tust. Wie wichtig ist es, eine starke Frau oder auch ein starkes Umfeld zu haben in solchen Situationen?
Also es sind 2 verschiedene Sachen. Meinst du starkes Umfeld im Sinne von, die Familie unterstützt einen und so weiter? Oder meinst du ein starkes Umfeld im Sinne von Gleichgesinnte, andere Leute, die Erfolg haben?
Eigentlich sowohl als auch, aber erstmal Familie.
Das ist sehr wichtig, ja.
Also, das ist jetzt nicht gesagt, komisch.
Das wäre halt ein kranker Krampf, so, wenn du halt 14 Stunden am Tag arbeitest, 12 Monate durch. Guck mal, das ist das beste Beispiel. Meine Tochter kommt auf die Welt, das war 2022. Da, bei der Geburt war ich dabei. Und 2 Tage später stand ich im Büro. So, die meisten nehmen sich halt 3 Wochen Vaterschaftsurlaub oder halbes Jahr dies, halbes Jahr jenes. Ich halt nicht. So, und man muss auch sagen, das muss jeder mit sich selber irgendwie vereinbaren, aber ich denke, wenn eine Frau dir richtig kranken Rückenwind gibt, dann ist das erstmal richtig geil, weil eigentlich gibt es nichts Besseres so. Weißt du, wenn eine Frau und Familie, also Vater, Mutter und auch deine eigene Frau dir Rückenwind gibt, dann weißt du, okay, du kommst nicht nach Hause und musst irgendwie so, oh, fuck, so, ich war jetzt schon wieder heute weg, sondern du kommst nach Hause und du weißt, ey, deine Frau appreciated das, dass du fucking was aus deinem Leben machen möchtest. Und das ist erstmal geil. So, weil ich glaube, viele haben auch, so bei allem Respekt, die haben halt Angst, viel zu arbeiten, weil sie halt denken, dass ihre Beziehung daran scheitert. Das glaube ich halt überhaupt nicht.
Glaubst du, ja, das ist eine Sache von Kommunikation mit der Frau oder haust du auf den Tisch und sagst, hey, ich komme jetzt in 12 Stunden, ich komme in 12 Stunden wieder, entweder du hältst eine Fresse oder Pech gehabt, so.
Ja, also.
Guck mal, die Schlange da. Guck mal, die Schlange, da stehen noch 8. Ja. Ne? Entweder du akzeptierst das oder du lässt es jetzt.
Also, das ist klar, es ist definitiv immer eine Frage der Kommunikation, aber nicht nur, sondern es gibt so im Leben so objektive Parameter. So, das ist wieder, was ich meine, ja. Es gibt so Werte und Prinzipien und es gibt so Fähigkeiten, das sind so die zwei größten Parameter. Die müssen halt objektiv irgendwie passen, weißt du? Wenn du halt, guck mal, sorry, bei allem Respekt, aber wenn du halt sehr erfolgsgetrieben bist und du willst alle Autos der Welt und alle Uhren der Welt kaufen und alle Villen der Welt kaufen, weißt du, du bist halt wirklich so ein machthungriger Wichser, so, dann wird es wahrscheinlich schwierig, mit einer Frau zusammen zu sein, die halt super links und grün ist. Ja, das ist schwer. Ja. Und weißt du, das ist halt, es gibt objektive Parameter, die halt passen müssen, so. Wenn die objektiven Parameter passen, dann ist es eine Frage der Kommunikation, denke ich. Weil, guck mal, wenn jemand eine komplett andere Ideologie hat, und dann müssen wir Menschen einfach mal erwachsen sein, wenn jemand, bis er 20, 22, 23 Jahre alt ist, so ist, wie er ist, dann wirst du zu 99% nicht der Mensch sein, der eine 180-Grad-Wendung in diesen Menschen auslöst.
Sehr unwahrscheinlich.
Das ist sehr unwahrscheinlich. Und das, also ich glaube sogar, das geht nicht. Aber weißt du, das geht halt einfach nicht. Und dann kannst du auch so viel kommunizieren, wie du willst. Das wird nur dazu führen, dass ihr immer wieder nur so zeitweilige Kompromisse findet.
Wir hatten das Thema heute im Büro.
Ja, hatten wir.
Wir haben ein bisschen diskutiert gehabt, aber es ist sehr, sehr interessant, auch von dir zu hören.
Ja, das ist krass. Aber das erinnert mich an Jamie. Wir hatten ein Dating- und, nee, was ist der? Gesundheits- und Männlichkeitscoach. Sehr, sehr interessanter Punkt, den er gebracht hat. Dazu seine jetzige Freundin war auch Feministin, hat er gesagt. Und er ist der Überzeugung, dass wenn eine Frau so ist, so feministisch und sehr unabhängigkeitsgetrieben, dann liegt das daran, weil sie nicht in ihrer femininen Energie ist, sondern in ihrer maskulinen Energie, weil es ihr entweder so vorgelebt wurde oder weil sie glaubt, dass sie ihrem Mann nicht vertrauen kann im Sinne von, er kann sich um mich sorgen. Und deshalb ist sie so. Also ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber fand ich sehr, sehr interessant.
Also was ich halt sagen kann in so einer Beziehung, was das Wichtigste ist halt, dass deine Frau rein opportunistisch sieht, dass sie was davon hat, dass du erfolgreicher wirst. Und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Gucci-Bags oder Hermes-Taschen oder was auch immer, sondern guck mal, das sind so die kleinen Sachen. Du musst nicht gucken, was du einkaufst. So Kleinigkeiten, also Kleinigkeiten, die aber sehr wertvoll sind. Oder du musst dir jetzt keine Sorgen machen, wer dir jetzt hilft, während du schwanger bist, weil deine Mama auch bei uns arbeitet und hier sich um das Kind kümmern kann. Meine Frau ist nochmal schwanger und so. Weißt du, das ist halt so, das sind so, wenn ein Mensch sieht, er hat was davon, und für die Familie auch, dass du viel arbeitest, dann fällt es dir natürlich leichter, das zu akzeptieren, als wenn du halt den ganzen Tag arbeiten würdest, du stopfst dich voll den ganzen Tag in teuren Restaurants, teuren Autos und so und sie hat das Leben wie vorher. Ja, sorry, aber dann, klar, würde ich auch sagen, was soll die Scheiße? So, ich passe den ganzen Tag auf, ich halte dir den Rücken frei, ich kümmere mich um die Kinder und so und ich habe aber nichts davon. Ja, das ist ja rein, also weißt du, logisch gesehen unsinnig.
Ja, das stimmt. Also bist du auch der Meinung, dass Frauen auch eine Ablenkung sein können?
Du meinst jetzt allgemein gesehen auf jeden Fall, ja.
Ja, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, sage ich mal, und die vielleicht dich nicht carryen und sagen, ja. Wo bleibst du? Es ist jetzt 21 Uhr.
Das ist sogar ein kranker Performance-Killer, also geisteskrank.
100 Pro.
Also eine, guck mal, ob das jetzt eine feste Freundin ist oder ob das jetzt so ein Side-Chick, sag ich jetzt mal, ist.
Sowas soll es geben?
dann fickt dich das 100%. 100%. Das ist ja, wo der Fokus hingeht, da geht ja die ganze Energie hin. Und du brauchst vor allen Dingen am Anfang, um diese fucking Rakete in die Luft zu transportieren, brauchst du nicht 100%, sondern 130% deiner Kraft. Und wenn von diesen 130% 60 in eine Frau reingehen, die den ganzen Tag deinen Kopf fickt, dann hast du halt 60% weniger Performance. Und vielleicht schaffst du dann den Absprung nicht, weißt du? Ich habe so viele Leute, das ist jetzt wirklich, ohne Spaß habe ich auch noch nie mal jemandem erzählt, ich habe so viele Leute in unseren Klientel, also im Klientenkreis, wo ich das Erste, was ich sage, ist, Bro, jetzt hör auf, links und rechts eine Scheiße da zu machen, sondern entweder eine Frau und richtig oder gar keine und lass es einfach sein. Weil das kostet viel. Erstmal fängt man an, mit dir zu schreiben. Dann schreibt man vielleicht mit 3, 4 parallel. So, und dann triffst du dich mit ihr. Und dann machst du dies, dann machst du das, dann fickt sie da einmal deinen Kopf und die andere fickt da. Lange Rede, kurzer Sinn. Frauen, weißt du, nehmen dir sehr viel Zeit. Und wenn es nicht die richtige Frau ist, dann ist diese Zeit verschwendet. Erinnert euch an das, was ich am Anfang gesagt habe. Du kriegst keine einzige Sekunde, die du investierst in jemanden, den du nicht für dein Leben haben möchtest, nie wieder. Dann ganz ehrlich, ruf lieber deine Mutter an, kauf ihr Blumen und geh mit ihr was essen. Also das ist wirklich meine Meinung.
Also ja. Sagst du, ist die Frage, sorry, ich habe jetzt dich unterbrochen. Ja. Man sollte sich eine Frau erst suchen, wenn man die Rakete gestartet hat bei 130%, so, wenn das Ding so fliegt so. Oder sagst du, ja, wenn es die richtige ist, dann kannst du auch mit ihr die Rakete zünden.
Oh, gute Frage.
Also ich habe zum Beispiel meine Rakete gezündet, während ich meine Frau auch kennengelernt habe. Ich war so ein halbes Jahr selbstständig. Da lief es jetzt noch nicht Bombe, aber lief auch nicht schlecht. So für meine Verhältnisse damals. Und da habe ich meine Frau kennengelernt und sie war super supportive. Und dementsprechend würde ich sogar sagen, vor allen Dingen, das Lustige ist bei Frauen immer, die haben eine ganz andere Sensibilität gegenüber so anderen Menschen, zwischenmenschlichen Verhältnissen und so. Meine Frau ist für mich wie so ein, kein Orakel, aber wie so ein, wie jemand, der einfach extern auf die ganze Sache immer reinschaut, raufschaut und aus einer anderen Perspektive mir eine Meinung gibt, weißt du? Und dadurch, dass ich meine Frau sehr schätze, sie sehr intelligent ist, war das eine Bereicherung sogar, würde ich sagen, ja. Und sie hat mich auf meine Ekel, guck mal, das war einer der prägendsten Momente, ich lag so im Bett und wir hatten schon ein paar Mitarbeiter und dann guckt meine Frau mich so von der Seite an und sagt so, naja, irgendwie respektieren dich deine Mitarbeiter nicht so. Jetzt stell dir das mal vor, du hörst das von deiner krass. Freundin. Da kriegst du ja, also ich bin ausgerastet. Ich sag, würdest du mich verarschen oder was? Wie jetzt? Aber weißt du, da war ein wahrer Kern hinter. Also konnte ich auch daran arbeiten, weißt du? Jetzt habe ich Gott sei Dank das Problem nicht mehr. Und ich würde schon sagen, dass das damals auf jeden Fall das war halt ein wesentlicher Punkt so irgendwie. Und solche
Sachen. Wie hast du es geschafft? Hast du, ey, du komm jetzt mit. Zieht Handschuhe an.
Nein, das sind so Kleinigkeiten, weißt du? Also, das ist manchmal sogar nur eine Stimmlage. Ja, das ist ja ein Unterschied, ob ich eine Anweisung gebe und sage, kannst du mir die Flasche geben? Oder sage, gib mir die Flasche oder kannst du mir die Flasche geben? Das ist natürlich, also alleine an so Kleinigkeiten und das hört dann ja auf bei Körpersprache, bei in die Augen gucken oder einfach, wie man sich auch anzieht, ob man gepflegt, ungepflegt kommt, mit Anzug, ohne Anzug, Statussymbole, was auch immer. Also das ist sowohl Verhalten als auch Materielles, was dann irgendwie so zusammenspielt. In erster Linie ist das Bewusstsein dafür erstmal wichtig, weißt du?
Boah, ist stark, sowas von seiner Freundin zu hören. Also es ist hart, natürlich, aber ich glaube, die wenigsten wollen diese unangenehmen Gespräche führen. Das die wenigsten trauen sich, das bockt nicht, das aber das ist wichtig.
Ja, ja.
Also für jede menschliche Beziehung, also auch so zwischen Freundschaften. Und wenn wir jetzt zum anderen Umfeld kommen, zu den Gleichgesinnten, ich kann mir vorstellen, dass du gerade zu Beginn wahrscheinlich nicht unbedingt viele Gleichgesinnte hattest. Okay, deinen besten Freund, aber wie geht man dann vor, wenn man quasi niemanden hat, der deinen Weg supportet oder der dir irgendwelche Tipps oder sonst was geben kann auf diesem Weg?
Gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie wir es damals gemacht haben, aber wir haben lange Zeit unser eigenes Umfeld irgendwie geschaffen. Aber weißt du, man vergleicht sich irgendwie auch. Ich bin so ein Typ, ich vergleiche mich immer. Ich gucke immer viele Videos, ich schaue mir an irgendwelche Leute aus Amerika, aus Deutschland, aus wo auch immer und dann fange ich an mich, das ist so eine parasoziale Beziehung, die man dann auf einmal so zum Internet hat und zu Internetmenschen. Das ist zumindest besser, als gar nichts zu haben und den ganzen Tag nur, keine Ahnung, irgendeine Scheiße zu machen. So. Ich denke, wenn man lange bleibt, also wir hatten ja viele Kunden vor allen Dingen, wir haben ja immer Kunden aufgebaut und so, und dadurch hat man sich irgendwie so ein bisschen sein eigenes Netzwerk geschaffen. So. Du hattest auf einmal Kunden, die auch immer erfolgreicher wurden, du wurdest immer erfolgreicher und deine Mitarbeiter wurden immer besser und irgendwann hast du dir halt deinen eigenen Kosmos gebaut aus Menschen, die alle, weißt du, wenn du da so 10 Leute hast, die alle Gas geben, dann ist schon cool. So, und dann kommst du irgendwann auch in die Kreise über Kunden und deren Freunde oder keine Ahnung, du kannst dich auch in irgendwelche Networks einkaufen, du gehst in die Restaurants, wo auch die erfolgreichen Leute hingehen. Aber auf einmal, ich sage immer, das ist immer eine Sache vom Fokus. Ja? Wenn, das ist eine logische Sache, jeder kennt ja diese Gesetz der Anziehung und du musst nur daran denken und dann so kommt der Lamborghini vor deine Tür. Ich denke halt, es ist eine mathematische Aufgabe. Wenn ich den ganzen Tag daran denke, wie ich noch besser werden kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dafür Lösungen finde oder dass mir Lösungen zufliegen, natürlich wesentlich höher, als wenn ich den ganzen Tag darüber nachdenke, wie, welche Frau ich als nächstes date oder was ich als nächstes essen gehe oder keine Ahnung, welchen Bullshit ich mir als nächstes reinziehe. Das ist ja Mathe, weißt du? Das ist so ein bisschen, wo der Fokus hingeht, da kommen auch die Lösungen her. Ist immer ganz witzig, weil heutzutage ist es so, mittlerweile haben wir das so drauf, sag ich mal, dass wir denken über eine Sache nach, reden 5 Tage darüber und auf einmal, das ist ganz wild. Auf einmal hast du ein ganz anderes, man wird scharfsinniger einfach dafür.
Ja, klar. Ja. Wie schafft man es, diesen Fokus zu behalten? Also gerade in der heutigen Welt von TikTok und was auch immer. Ich weiß nicht, ob du solche sozialen Medien nutzt. Damals gab es sowas wahrscheinlich noch gar nicht oder Facebook und sonst da was. Bist du da auch dann so radikal und sagst, ich lade mir solche Apps gar nicht erst runter? Weil ich kann mir vorstellen, also bei mir persönlich ist es so, man wird sehr, sehr leicht abgelenkt heutzutage. Absolut, ne?
Ja, also TikTok habe ich jetzt nicht, aber Instagram habe ich aber auch schon immer gehabt. Facebook habe ich nie so richtig genutzt. Also ich bin eher so ein YouTube- und Instagram-Junkie, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe es auch, ja, du hast recht, man wird abgelenkt, aber ich glaube, wenn dir das wichtig genug ist, dann, ich habe über Instagram habe ich meine Kunden akquiriert. Also ich konnte gar nicht auf einer anderen Plattform sein. Bei Facebook war ich auch in irgendwelchen Gruppen und habe da auch Leute akquiriert. Also ich habe das Medium eigentlich immer als Geschäftszweig genutzt. Und klar, natürlich, du kommst da irgendwie in diese Ablenkung rein, aber guck mal, Bro, wenn du von einem Löwen wegrennst, dann legst du nochmal 3 km/h oben drauf. Und wenn du halt Angst hast, deine Miete nicht zu bezahlen, guck mal, ich habe meine ersten 300 Euro und ich habe direkt ein Büro gemietet. Ja, das war so in dieser Sequenz, so aus dem Studium heraus irgendwie. Die Miete waren 600 Euro im ersten Monat. Das heißt, ich wusste, wenn ich jetzt nicht unbedingt noch Geld verdiene, dann kann ich meine Miete nicht bezahlen in dem fucking Rotzbüro, wo ich bin. So, da mobilisiert man einfach andere Kräfte, glaube ich. So, ich bin nicht so ein Fan von so, guck mal, jetzt lösch das und routinier. Weißt du, diese Selbstsabotage, nenne ich es jetzt einfach mal, kann in einigen Bereichen funktionieren, aber Bro, aber wenn du es wirklich ernst genug meinst, wenn du denken würdest, du stirbst morgen oder du machst das jetzt, dann machst du es, weißt du? Also jetzt ohne Spaß, wenn jeder Mensch, der irgendwie Umsetzungsschwierigkeiten hat, dann, also wenn ich diesen Menschen fragen würde, würdest du es auch nicht machen, wenn du sonst morgen erschossen wirst? Dann sagt er, oh doch, ja, dann würde ich es machen. Ja, okay, dann warum dann erstmal die Drohung, erschossen zu werden, bevor man es halt macht, weißt du?
Dann wolltest du es nicht zu 100%.
Dann wolltest du es nicht zu 100% oder du hast es nicht genügend dramatisiert, weißt du, und hast die Konsequenz hinter deinem Nichttun quasi einfach so ein bisschen so dir selber gut geredet. Das sind so diese klassischen Ausreden, die man auf einmal hat. Heute nicht ins Training, ich muss schlafen und diese Filme, die man halt anfängt zu schieben, ja. Irgendwie habe ich doch noch ein bisschen Schulterschmerzen, so. Ich kenne das ja selber, das kennt ja, hat ja jeder Mensch, ja.
Ja, safe. Ich glaube, heutzutage suchen die Leute einfach so nach schnellen Fixes, nach schnellen Hacks oder sonst was, um erfolgreicher zu werden. Aber wie du meintest oder wie du auch eben meintest, eigentlich muss man einfach die Arbeit machen. Und man weiß es, aber es ist nur so eine Art von Prokrastinieren wieder, dass man sich denkt, ach, ich muss das optimieren, ich muss das optimieren. Dann macht man am Ende gar nichts.
100%. Und das ist halt, ja genau, also eigentlich
Also bei mir ist es auch selber so, ich merke das.
Jeder Mensch hat Flächen in seinem Leben, wo er nicht Arnold Schwarzenegger ist, logischerweise. Aber das ist halt so ein bisschen das Ding. Umso mehr Mittelmaß du akzeptierst in deinem Leben, umso mehr Mittelmaß bist du auch. Ja, ich bin auch zum Beispiel, ich denke, wenn ich etwas mache, wenn ich mich wirklich dazu entscheide, etwas zu machen, dann mache ich es entweder 110% oder gar nicht. Warum? Nicht, weil ich so ein Motherfucker bin und deswegen hier irgendwie, keine Ahnung, ich mache nur alles richtig so, sondern ganz im Gegenteil. sondern weil ich Angst habe, Dinge anzupacken, die halbherzig zu machen und dann diese Halbherzigkeit in mein Leben reinzulassen. So, weil Halbherzigkeit in einem Bereich sorgt für Halbherzigkeit in den wichtigen Bereichen. Deswegen ist es auch bei mir so, ich habe lange Zeit, bin ich nicht zum Training gegangen, weil ich mir gesagt habe, Digga, so, ich bin so, ich will das nicht durchziehen irgendwie so, weißt du? Ich war einmal trainieren, irgendwie alle zwei Wochen, und habe es einfach komplett drauf geschissen, 2,5 Jahre lang. So, und jetzt habe ich wieder angefangen, aber jetzt habe ich nicht angefangen mit so einmal die Woche Training, sondern 6-mal. Und das ziehe ich jetzt auch durch. So, weißt du? Und das ist für mich so Anspruch an Exzellenz irgendwie, muss man irgendwie haben, damit man gut wird in den Sachen.
Ja, guter Punkt. So wie man eine Sache macht, macht man alles.
Ja, das ist ein hermetisches Gesetz. Das ist ein hermetisches Gesetz. Die alten Ägypter haben sich an diesem Gesetz...
Hast du das Buch gelesen? Ja, klar. Das, wie heißt das nochmal? Kybalion.
Kybalion, genau. Ja.
Crazy. Maschallah, ihr Buchleser. Naja, gab es ein Erlebnis, ein Schlüsselmoment, wo du dir so dachtest, Digga, scheiße, Mann, ich bin auf dem richtigen Weg. Hast du so eine Summe gehabt, wo du dir dachtest, du machst dein Konto auf und denkst, Digga, krank, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg? Oder gab es irgendwas, was passiert ist in der Vergangenheit, wo du dir dann dachtest, oh, krank, jetzt, das ist es wirklich. Weil man versucht ja meistens viele verschiedene Dinge. Aber wann hast du gemerkt, dieses, boah, das ist es?
Boah, krass. Also erstens dieser Moment, dass ich mal auf mein Konto gucke und sage, boah, da ist mehr als genug drauf, den gab es noch nie, weil ich es vorher immer ausgegeben habe. nein, und weil, wie auch immer, also du willst halt, guck mal, die Verhältnisse ändern sich einfach nur. Aber wenn ich so darüber nachdenke, boah, gute Frage, gab es einen Moment, wo ich irgendwie so über... Guck mal, das erste Mal, ohne Spaß, ne, das Krasseste ist auf Ernst, glaube ich, so rein emotional, wenn du das erste Mal so 10.000 Euro siehst, so auf deinem, so Umsatz gemacht, meinetwegen. Es muss nicht mal der Gewinn gewesen sein, weißt du? Aber wenn du das erste Mal so 10.000 auf deinem Konto siehst oder verdienst oder Umsatz gemacht hast, dann ist das schon, das war irgendwie für mich eine kranke Benchmark, so. So alles darüber hinaus hatte irgendwie nicht denselben emotionalen Wert, weil du kommst ja von null. Also ich kam von -5, aber das ist mal eine andere Sache. Wenn du auf einmal diese ersten 10.000 siehst, dann ist halt diese Relation so abstrakt einfach im Kopf. So, und klar, danach geht es dann immer irgendwie weiter und so, aber das war auf jeden Fall ein kranker Moment. Und auch das erste Mal, wo wir so 100.000 an einem Tag Abschlussvolumen hatten, den habe ich gedacht so, what the fuck passiert denn jetzt, Alter? Also ohne Spaß, das erste Mal fucking 100.000 an einem Tag Abschlussvolumen. Das Geld kommt so in 12 Monaten, weißt du? Aber trotzdem, ich dachte mir so, Digga, ich bin Mbappé, Alter. Das ist wirklich, also, ich habe so geguckt, so was verdient.
Mbappé verdient 1,2 die Woche, glaube ich.
Ernsthaft? Ja. Boah, jetzt hör auf. Das tut mir wieder wirklich weh. Das ist halt.
Nein, aber hattest du da, sorry, also, hattest du da einen Punkt? Oder man sagt ja immer, ab einem gewissen Punkt macht es keinen Unterschied mehr, wie viel Geld du verdienst. Hast du diesen Punkt erreicht? Und wenn ja, weißt du, wo dieser Punkt war?
Guck mal, die Standards im Leben erhöhen sich immer. Das ist ja wieder, was ich meinte. Weißt, man geht immer so irgendwie ein Step nach dem anderen. Das heißt, früher war dann vielleicht, keine Ahnung, dass du eine Miete zahlen kannst, irgendwie war cool, so, das sind deine ersten 2.000 Euro, die du dann verdienst. Irgendwann verdienst du halt mehr, aber dein Appetit wächst ja mit der Zeit. Ja, das ist ja das Ding. Also das unterschätzen die meisten. Klar, so ein Mbappé, weil du es gerade gesagt hast, verdient meinetwegen 1 Million, vielleicht auch noch 500.000 die Woche, wer weiß.
Ich sag ja nur.
Aber sein Appetit ist ja auch dementsprechend, weißt du, der hat dann, weißt du, einmal random essen gehen mit der ganzen Entourage ist dann wahrscheinlich 50.000 oder so oder 30.000. Also was ich damit sagen möchte ist, rein technisch gesehen, für Essen, Wohnung, ein vernünftiges Auto und sorgloses Leben reicht ab einem gewissen Punkt. Keine Ahnung, das können 10.000, 15.000 Euro netto sein. Das wird gerade immer ein bisschen mehr, weil Deutschland teuer wird irgendwie und die Gehälter nicht schnell genug hinterherkommen. Das heißt, so bei 10, 15, vielleicht 20 netto im Monat hast du, also das ist schon, also das war's. Also mehr, ich glaube nicht, dass man da mehr braucht. Aber wenn du eine Yacht haben willst, wenn du ein Privatjet fahren willst, wenn du Rolls-Royce fahren willst, dann, und ey, das ist, weißt du, man muss auch immer so, in Deutschland ist so ein bisschen diese Kultur, dass man solche Sachen nicht aussprechen darf. Ich finde es aber voll, warum nicht? So, warum darf ich das nicht aussprechen? Ich finde Rolls-Royce geil, ich mag Rolls-Royce, ich will einen fahren. So, und das kostet, da kommst du halt mit 15, 20.000 nicht weit. Also was ich sagen möchte ist, die Quintessenz, ja, ab einem gewissen Punkt sind deine Grundbedürfnisse gedeckt und zwar mehr als gedeckt und auch wahrscheinlich für 2-3 Familienmitglieder gedeckt. Aber wenn du weiter denkst, okay, da sind noch Kinder in anderen Ländern, die was brauchen. Ich möchte noch, keine Ahnung, auch noch mehr haben. Guck mal, bei uns ist so fast, also unsere Familie, wir versuchen so viel Familienmitglieder wie möglich irgendwie abzufangen, so, ne, logischerweise, die irgendwie in diesen Kosmos zu integrieren. Also lange Rede, kurzer Sinn, umso weiter man denkt, umso mehr merkt man eigentlich, dass man machen kann, so. Ich rede jetzt immer wieder so von diesen egoistischen Zielen, aber weißt du, Oma, Opa, Freund von Best, weißt du, das sind so, du kannst eigentlich nie genug haben, theoretisch, für das, was du halt bewirken kannst damit. So, und wenn du nach dem Motto gehst, ja, dann geht es halt immer weiter.
Gibt es da denn bei dir ein Endziel? Natürlich, es geht immer weiter. Gibt es da ein großes Ziel, wo du dir sagst, boah, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich schon sehr, sehr zufrieden?
Ja, es sind immer so Zwischenziele, ne? Am Anfang sind es, wie gesagt, die ersten 10.000 Euro im Monat, dann sind es die ersten 100, dann ist es vielleicht die erste Million. Irgendwann wird es dann auch die 3 Millionen machen, irgendwann wird es die 5 Millionen machen, irgendwann wird es so 100 Millionen in einem ganzen Jahr an Umsatz machen. Weißt du, man braucht einfach diese Träume auch und diese Ziele, ja, um da irgendwie auch, weißt du, wenn du musst auch irgendwo wissen, wo du hinsteuern willst, ne? Und ich würde gerne mal einfach so ein Unicorn haben, also wirklich so in diese Milliardenhöhe reinschießen. Das ist für mich einfach ein attraktives Ziel, aber gar nicht jetzt nur wegen dem Geld, sondern der Mensch, der du auf dem Weg dahin wirst, boah, ich glaube, das ist ein Mensch, wenn ich den so treffen würde heute, dann, ich glaube, weißt du, wenn ich irgendwie am Lagerfeuer sitze, irgendwann in 30 Jahren, ich habe da meine Enkel, meine Töchter, meine Söhne und so, ich glaube, dann kann ich dem viel erzählen, weißt du? Und ich glaube, darum geht es am Ende des Tages.
Hättest du mit 16 gedacht, dass sowas, was du gerade hast, möglich ist? Also hast du dich mit 16 schon gesehen und dachtest, ich werde so ein kranker Motherfucker, scheiß drauf, ich warte noch ein bisschen. Oder wo hast du dich damals gesehen? Also außer Fußballprofi, ne? Ja,
also eigentlich wollte ich
Fußballprofi. Also das, was Mbappé gerade ist.
Ja, da wo Mbappé gerade ist, wäre ich auch gerne gewesen, aber es hat leider nicht geklappt. Ich habe es nicht gesehen. Also ich habe auch mit 21 nicht gesehen, dass ich Unternehmensberatung mache, so, weil... Also meine erste Reaktion zum Beispiel auch, als ich Tarek damals kennengelernt war, ist, Digga, wie du machst, also was machst du da? What the fuck? Woher? So, das ist ja das, was die meisten Leute erstmal zu mir auch gesagt haben. Hä, aber hast du überhaupt die Kompetenz dafür? Ich muss mir jetzt natürlich schon irgendwie so ein bisschen einreden, dass ich sie habe, weißt du? Also am Anfang musst du halt dich selber auch überzeugen. Daran scheitern ja auch so viele, weil... Dann kriegst du halt von außen kriegst du erstmal, vor allen Dingen im ersten Jahr oder ersten 2 Jahren, zu 99,99% Gegendruck, ist so. Die sagen dann einfach, du kannst doch nichts, was machst du denn? Ja, okay, ich kann jetzt nichts, aber wenn ich jetzt aufhöre, kann ich in 3 Jahren auch nichts. So, weißt du? Also muss ich wieder das Thema Ausdauer zumindest lang genug dranbleiben und einfach, du musst gar nicht alle Probleme der Welt lösen, sondern du musst einfach immer das nächste Problem lösen, was du hast. Fehlen dir Neukunden, generier Neukunden. Hast du Neukunden, was mit deinem Bestand? Hast du Bestand, was ist mit noch mehr? Weißt du, also du löst eigentlich einfach nur eine Matheaufgabe, die einfach unendlich lang ist. So, und wenn du das machst, dann ist schon gut. Ja,
das ist okay. Okay, nein. Ich habe noch eine weitere Frage. Und zwar hast du ja auch über dein Kind gesprochen, die Zeit und alles drum und dran. Hattest du irgendwann mal Bedenken, ein Kind auf die Welt zu bringen? Erst recht in diese heutige Gesellschaft, die ja ein bisschen anders ist als wir damals, sage ich mal. Wir sind nach Hause gelaufen, wollten unbedingt nächste Folge von Dragon Ball sehen.
Absolut, ja.
Und die Kindheit heute, die haben Angst, dass sie, keine Ahnung, TikTok von irgendeiner TikTokerin verpassen, obwohl die das sich sowieso reinziehen können.
Ja.
Hast du Bedenken gehabt damals und dachtest dir, Digga, jetzt ein Kind, scheiße?
Also in Bezug auf diese Themen brutal. Also ich hatte als erstes erstmal Angst, dass ich das finanziell nicht stemmen kann. Das war also schon relativ unbegründet, aber zu dem Zeitpunkt, aber es war jetzt nicht so, dass ich, weißt du, dass ich dachte so, also das kriege ich schon locker hin so, sondern auch persönlich, weißt du, ich habe mich da nicht gesehen einfach so. Das war das Erste. Und das Zweite ist, 100%. Also ich stecke meine Tochter auch nicht in den Kindergarten. Mache ich nicht. Weil, guck mal, ich habe so lange noch diese ganzen Glaubenssätze von meinen Lehrern aus meinem Kopf geprügelt nach dieser Zeit, dass ich gesagt habe, Moment, bei der Erziehung meiner Tochter will ich das zumindest beeinflussen können, wer ihr irgendeine Scheiße erzählt. Ja, und deswegen safe. Das ist auch aus meiner Perspektive heutzutage brandgefährlich, Kinder in einen fremden Kosmos zu schicken, weil diese ganz, also sorry, aber die Agenda, die drüber steht, ne? Was ist so aktuell in den Medien präsent, was wird den Kindern heutzutage gezeigt, was wird nicht gezeigt, das ist abstrakt, was da teilweise passiert. Und da habe ich keinen Bock drauf.
Ja, also hast du eine Nanny oder wie läuft das? Nennt man das Nanny heutzutage?
Ja,
gibt's das
mal in Amerika? Es ist zufälligerweise auch die Mutter von meiner Frau, weil die halt vorher in einem Kindergarten gearbeitet hat. Damit habe ich keinen Stress. Klar, wir haben sie halt angestellt und so. Und dann haben wir gesagt, alles klar, komm bitte, dass sie halt sich um... Also meine Tochter geht zum Schwimmunterricht, zur Musik, Turnen, sie geht regelmäßig mit anderen Kindern spielen und so weiter und so weiter. Sie wird maximal gefördert von oben bis unten, aber immer jeweils in einem Kontext, den ich aussuche und auch, also wir als Familie aussuchen und ich dann auch weiß, wer das ist dahinter. Worauf ich gar keinen Bock habe und das wirklich, ich habe Horrorgeschichten gehört, ist, wenn da auf, weißt du, irgendwelche Leute anfangen, Einfluss auf meine Tochter zu nehmen. Die ersten 5 Jahre sind mit die beeinflussendsten. Ne? Also ohne Spaß, was wir in den ersten 5 Jahren mit unseren Kindern machen, das brennt sich bei denen stärker ein als alles, was danach passiert.
Aber glaubst du nicht, dass vielleicht die Menschen genau da durchgehen müssen, um so ein Motherfucker zu werden? Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt deinem Kind ein wundervolles Leben bietest,
ja,
der denkt sich, mein Vater ist ein heftiger Dude. Warte mal kurz, mein Kontostand läuft bei mir. Wozu soll ich rausgehen? Wozu soll ich in die Schule gehen? Wozu soll ich überhaupt irgendwas machen? Mein Vater regelt das schon. Weißt du, was ich meine?
Du hast vollkommen recht, ja. Das ist sicherlich irgendwo, da fehlt noch so eine richtige, konkrete Strategie. Wohingegen es einem Kind schwer machen im Leben oder vor Herausforderungen stellen und nicht alles in Rachen stopfen, was anderes ist als... Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, ne? Schneid es gerne raus, wenn es nicht so ist, aber ich habe halt keinen Bock, dass meine Tochter irgendwann nach Hause kommt und sagt, ich bin Junge. Mhm. Vielleicht will sie das sein irgendwann, aber dann will ich zumindest, das ist wieder dieses Thema, wo der Fokus ist, da geht auch deine Aufmerksamkeit hin. Naja, Matheaufgabe, wenn du das halt am Tag 10-mal hörst, im Vergleich zu, du hörst es halt gar nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wo höher, dass es passiert, natürlich da, wo du es 10-mal hörst. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt so ein bisschen... Ich akzeptiere meine Tochter, egal was sie macht, egal wer sie ist, ich werde sie immer lieben. Es ist bedingungslose Liebe. Aber ich muss dann nicht auch noch Dinge fördern, die ich A, aus glaubenstechnischen Gründen und B, aus ideologischen Gründen einfach nicht möchte. Also sorry, aber wenn ich damals nach Hause gegangen wäre zu meinem Vater und gesagt hätte, Papa, ich mache jetzt das und das, dann hätte er mich geohrfeigt.
Das Kopf ab.
So.
Krass, ich finde das so schade, dass man das so nicht mal sagen darf.
Ja, das darf man, was heißt, darf man nicht, so, ne?
Vorsichtig sein muss.
Da zeigen die immer mit dem Finger auf dich. Hat er das gerade wirklich
ja,
gesagt?
Ja, so auf den, du bist so voll intolerant. Ey, ganz ehrlich, Mann, ohne Spaß, also das, was, ich glaube nicht, dass wir intolerant sind. Ich glaube einfach nur, dass ich einfach eine klare Meinung zu der ganzen Sache habe. Und selbst wenn das dann, also wie gesagt, selbst wenn sie irgendwann zu mir kommt und sagt so und so und so, was soll ich denn machen? Also ich kann es ja nicht verändern. Und ich werde sie, egal was sie macht, ich werde es akzeptieren. So deswegen, ich habe früher mal gedacht, ich werde ein strenger Vater sein, aber ich bin gar nichts. So, wenn meine Tochter sagt, du machst jetzt ein Salto, dann mache ich ein Salto. So,
wie viele soll ich machen?
Und ich gebe dir noch ein Eis und du kannst Eis essen, während ich ein Salto mache. So. Aber weißt du, es gibt so Werte im Leben. Und diese, also ich will die auch weitergeben. So. Okay, das ist genau so, wie ich, dass ich möchte, dass meine Tochter auch Armenisch sprechen kann. Meine Sprache spricht. Das ist für mich genau das Gleiche. So, deswegen, also, da will ich ja auch, also, ich will das beeinflussen.
Wir sind ja heutzutage in einer Generation, wo man sagt, man lässt das Kind gar nicht mitentscheiden. Die kommen dann mit, du weißt ja gar nicht, ob dein Kind Armenisch sprechen will. Und so einen ganzen komischen Kram, den man heutzutage sagt. Das finde ich auch wirklich sehr, sehr schwierig. Deswegen finde ich die Art und Weise, wie du das gesagt hast, schon gerade sehr, sehr gut. Du kannst es auch gut begründen. Das finde ich immer noch mal wichtiger als einfach das so zu sagen, hey, ich bin der und ich bin so und so. Ja. Deswegen ist es ein interessantes Thema. Und da du ein Kind hast, dachte ich, spreche es einfach mal an. So für die Zukunft, hast du dir da auch schon Gedanken gemacht? Du hast ja gesagt, du willst dein Kind natürlich ein bisschen hart rannehmen. Mhm. Natürlich auch. Also ich meinte, der soll nicht mit 18 denken, das Leben steht ihm.
Ja.
Der muss gar nichts machen oder was auch immer. Aber gibt es, ich weiß gar nicht, vielleicht weißt du das, gibt es so Privatschulen in Deutschland, wo man seine Kinder hinbringen kann? Weil ja, Schulpflicht gibt es ja in Deutschland, ne? Oder geht es auf hier GSM, Bild steht? Mutterschule und Rambazamba.
Nee, du hast schon recht. Also was das Thema Schulpflicht angeht, ist Deutschland schwierig. Aber im internationalen Vergleich geht es schon. Also zum Beispiel in so Ländern wie der Schweiz oder in Dubai oder so, kannst du das relativ flexibel machen.
Das heißt, deine Kinder werden auch höchstwahrscheinlich hier aufwachsen.
Hier meinst du?
In Deutschland.
Ich will nicht zu, also ich weiß es nicht zu 100%, aber wir haben schon starke Umzugsgedanken. So viel kann ich sagen. Wie gesagt, man weiß nie, wie das Leben morgen ist, so letzten Endes, aber ich werde wahrscheinlich nicht hier sein mit der Fan.
Interessant.
Ja. Ich möchte noch einmal, für die Zuschauer ist das, glaube ich, sehr, sehr interessant, oder auch für uns. Was würdest du sagen einem jungen Mann oder einer jungen Frau, die sich jetzt selbstständig machen möchte? Sie fängt von null an und sie möchte auch ihre ersten 10.000 Euro auf dem Konto sehen.
Oder von minus 5, ne?
Oder von minus 5. Was für Tipps würdest du dieser Person geben?
Kauf bei SalesX. Nein, das ist ja sogar weniger unser Klientel heutzutage. Früher sicherlich mehr, aber was würde ich hier für Tipps geben? Gute Frage. Naja, das Erste ist, wenn du dran bleibst, also solange du einfach genügend Ausdauer hast, wirst du auf jeden Fall schon mal besser sein als 9 andere von 10. Das heißt, du kannst diese 10% ausmachen, indem du einfach den längsten Atem hast. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich würde, bevor ich anfange, anders. Geschwindigkeit, also Speed, ist der einzige relevante Vorteil, den ein Mensch einem anderen Menschen gegenüber haben kann. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, war ein Auto eine kranke Innovation. Wie viele verschiedene Autohersteller gibt es heutzutage? Bro, brutal viele. Genauso wie ein Smartphone, genauso wie ein Laptop, genauso wie ein Computer. Also, was ich damit sagen möchte ist, und das ist unsere magische Waffe, auch magische Waffe gewesen, wir waren A, ausdauernd oder sind A, ausdauernd, B, haben wir in kürzester Zeit alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, waren aber schneller als alle anderen. Das heißt, wir wussten schon mal sehr früh, was wir alles nicht machen sollten. Also Speed of Implementation ist eine der größten, es ist so banal eigentlich, ne? Aber indem ich einfach schneller bin, in Erfahrungswerte sammeln, kann ich einfach schon viel, also komme ich viel weiter als die anderen. Wenn ich dann auch noch länger dranbleibe, dann komme ich schneller dahin, wo ich hinkommen möchte und bin auch noch länger dabei als alle anderen. Und wenn ich so an so eine dritte Sache denken müsste, boah, es klingt voll kitschig so, aber so, du musst ja dann nicht glauben irgendwo, ne? Du musst es ja permanent selber verkaufen. Also die ersten 2-3 Jahre, ja, besser 2 Jahre, da musst du dir erst halt einfach einreden, dass du halt voll der krasse Experte bist, so. Obwohl du es vielleicht noch nicht bist.
Wir hatten die Frage an Tarek gestellt. Ja. Und die Antwort war lustig. Ich weiß nicht, ob du die Antwort gesehen hast, aber ich würde dir die Frage auch gerne stellen. Stehst du morgens auf und sagst, Digga, geil, ich gehe jetzt wieder arbeiten.
Ich habe Bock auf meine Arbeit.
Ich kenne Tareks Antwort drauf und ich sage euch auch ohne Spaß, also ich würde es vielleicht nicht so hardcore sagen, aber ich bin auch ein großer Fan davon, wirklich Dinge zu machen, in denen man wirklich gut ist auch, weißt du? Das ist das, was ich vorhin meinte mit Talent. Es wäre vielleicht nicht so schlau, dass diese Passion Trap, in die Leute immer reinfallen. Ich will malen. Ja, Bro, wenn du halt in Europa versuchst, Künstler, das, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Jetzt mal ohne Spaß. Das, klar, Hobby und so, alles kein Thema, aber ich mach das, worin ich fucking auch gut drin bin. Ja, und ich bin gut darin, Menschen zu führen, ich bin gut im Vertrieb, ich bin gut im Marketing, ich war nicht immer gut darin, aber ich hatte zumindest die Kapazität darin, irgendwann gut zu werden. Ich kann jetzt nicht irgendwie, weißt du, anfangen, einen Pinsel durch die Gegend zu schmeißen und dann, also weißt du, es gibt Hebel im Leben. Und wenn ich den falschen Hebel anfange, mit voller Kraft zu betätigen, da kann ich so viel Kraft reinstecken, wie ich nur lustig bin. Aber, weißt du, deswegen nutze, das ist so, als würde ich sagen, ich will mit 1,50 Meter Basketballer werden. Ja, Bruder, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. So, vielleicht sollst du lieber was anderes machen. So, weißt du, also, das ist auch wieder dieses so ein bisschen dieses Self-Love-Thema, ich akzeptiere mich, wie ich bin und ich muss das machen, was mein Herz mir sagt, ich halt's Maul. So am Ende des Tages arbeitest du und du arbeitest 95% deiner Zeit, egal was für ein Familienmensch du bist. Wenn du an den falschen Sachen arbeitest, dann hast du deine Zeit auch noch verschwendet, du Idiot, sagen dann alle anderen, weißt du? So, und deswegen mach das, worin du gut bist und nicht das, was du unbedingt magst. Und ganz ehrlich, ich habe Fußball gespielt, 10 Jahre lang. Das war mein Traum, ich habe es geliebt über alles. Wirklich, also klar, ich wollte mal Profi werden und so, reich werden, alles klar, ja super, aber Fußballspielen an sich war todesgeil. Aber ich habe jede zweite Trainingseinheit, wo ich mich erstmal warm laufen musste, wo ich 5 Kilometer morgens laufen musste, weil mein Trainer mir das gesagt hat, ich habe jede einzelne Kraft- und Ausdauereinheit. Ich habe mich gerne von der Brücke geschmissen, bevor ich das gemacht hätte, ohne Spaß. So, und es gab auch Tage, da bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, Papa, ich möchte nicht mehr spielen. Und seine Antwort war halt, Small hat mich geohrfeigt und meinte, geh zum Training, du Idiot. Disziplin. So, deswegen, du wirst, das, was Spaß macht, ist, wenn du nach hinten schaust und quasi das siehst, was du aufgebaut hast. Erfolg macht Spaß, egal worin, was du machst. Die Sache an sich, also Bro, also Unternehmensberater, also ich könnte auch jetzt, also wisst ihr, ich würde auch was anderes machen, wenn es mehr Sinn ergeben würde. So, aber meistens ist es so, man muss halt eine Sache lange machen, um damit richtig Erfolg zu haben. So, deswegen darf man immer nicht vergessen, manchmal dauert es auch einfach länger bei dem einen oder anderen. Dieser Compound, dieser Zinseszinseffekt, der knallt halt erst nach einiger Zeit irgendwann.
Ne? Ich glaube auch, wenn man eine Sache wirklich gut macht, wenn man wirklich gut in einer Sache ist, dann bringt es auch irgendwo Spaß.
Also
letztendlich.
Bro, wenn du unseren Vertriebsleiter Alex, ja, ich glaube, den wollt ihr auch irgendwann mal interviewen. Das ist mein Cousin übrigens.
Ach was. Okay.
Der callt von fucking 8 Uhr bis 22 Uhr, muss er Menschen davon überzeugen, die ihm die wildeste Scheiße erzählen, warum sie nicht können und warum sie nicht wollen und so. Er muss basically den ganzen Tag Leute davon überzeugen, von einer Sache, die für ihn trivial ist. Also er weiß ja, dass die Leute, wenn er die anruft und die qualifiziert sind, dann weiß er, das sind die richtigen Kunden. Und ich erzähle den richtigen Sachen, wir haben einen Track Record und so, alles gut. Und trotzdem muss er sich teilweise 2 Stunden mit irgendwem rumschlagen, dem wir offensichtlicherweise helfen können, den wir, weißt du, also es ist komplett trivial eigentlich. Und trotzdem arbeitet er, also wenn ich den frage, hast du Spaß bei der Arbeit, sagt er, der wird mich verarschen oder was. So, aber der verdient halt fucking fast 100.000 im Monat. So, weißt du? Aber sicherlich nicht, weil er seine Arbeit so liebt. Mit 22.
Ja, das wird auch, glaube ich, nochmal ein sehr, sehr interessanter Podcast mit Alex. Erst recht mit 22 als, ich nenne ihn jetzt mal Angestellten, in Anführungsstrichen.
Ja, ist er ja.
Das wäre nochmal eine ganz andere Perspektive, wie ein Angestellter so einen Antrieb haben kann, obwohl er weiß, andere verdienen von meinem Brot auch was mit. So, das ist immer sehr, sehr interessant zu wissen.
Ja.
Mhm. Aber dazu kommen wir, glaube ich, mal in einer anderen Folge und reden da nochmal mit Alex drüber.
Das, was ihm sicher Spaß gemacht hat, ist vorgestern die Abholung von seinem Lamborghini.
Ja.
Das hat ihm Spaß gemacht. 100%. Aber ich garantiere euch, diese Calls den ganzen Tag zu machen, ich schwöre auf alles. Also, wem das Spaß macht, der ist wirklich krank.
Ja.
Also.
Ich habe dich eben gerade nach Tipps gefragt, die du Leuten geben könntest. Welche Ratschläge sollten diese Menschen ignorieren?
Die Ratschläge von Menschen, die nicht da sind, wo du hin willst, die würde ich auf jeden Fall ignorieren. Die würde ich aber nicht ignorieren im Sinne von, ich setze sie nicht um, das würde ich sowieso nicht machen. Also ich würde jetzt nicht zum Beispiel von, ganz plumpes Beispiel, ich würde mir jetzt nicht von einem Gymnasiallehrer irgendwie sagen lassen, so wie ich jetzt meine ersten, weißt du, Kunden gewinne. Logisch, also es muss irgendwie einen thematischen Kontext haben, aber ich bin totaler, also ich, das ist wirklich wertvoll. Du hast in einer Gesellschaft immer verschiedene Meinungen und Perspektiven und dieser Perspektivenreichtum, das sind wertvolle Informationen. Es ist wichtig für mich zu wissen, wie Ärzte denken, wie Lehrer denken, wie normale, was auch immer, weißt du, egal wer, wie Politiker denken. Ich bin ein großer Fan davon, möglichst viele Perspektiven zu hören. Ob Taxifahrer oder Milliardär oder Konzernchef, beide Perspektiven sind wertvoll für mich. Weil mit diesen, weißt du, du weißt, wie diese Menschen denken und kannst viel besser mit ihnen umgehen. B, du hast immer, ich nenne es mal Pulscheck. Ich mag diesen Pulscheck mit der Gesellschaft, weil ich dann weiß so ungefähr, wie ist so die breite Masse irgendwie drauf. Ja, wenn du ein Unternehmen führst, dann musst du wissen, wie die Gesellschaft drauf ist. Wenn du das nicht weißt, du kannst nicht einfach deinen eigenen Film fahren und sagen, wir sind unser eigener Kosmos und alles, was die alle anderen da draußen sagen, ist mir scheißegal. Nein, am Ende des Tages bist du auch Teil der Gesellschaft. Und da bin ich der Meinung, ob ich jetzt unternehmerisch erfolgreicher als andere bin oder nicht, ich bin trotzdem Teil der Gesellschaft. Und deswegen, weißt du, du musst kennen, mit wem du dich Tag für Tag abgibst.
Sorry, Kameras ausgefallen, aber jetzt geht's weiter. Wir neigen uns auch dem Ende des Gesprächs schon. Jetzt schon mal.
Leider.
Ja, leider. Aber ich habe meine Frage immer, du magst sie jetzt nicht, aber ich merke, du bist ein sehr belesener Typ. Mhm. Was sind so drei Bücher, die einen riesen Einfluss auf dich hatten?
Also ich denke, ein Buch, was richtig geil war damals, als ich das gelesen habe, war Die 4-Stunden-Woche. Kennst du das?
Ja, Tim Ferriss.
Von Tim Ferriss. Ich weiß aber gar nicht, warum ich das damals so geil fand. Ich glaube, ich war damals noch der Meinung, so möglichst wenig Arbeit und viel Ertrag irgendwie. Und ich kann mich auch noch an eine Zeile in dem Buch erinnern, wo er gesagt hat, du musst eigentlich irgendwie nur irgendwie 12.000 Euro im Monat verdienen, um einen Aston Martin zu fahren. Und damals waren halt so Autos, auch heute noch, ja, wir sind super, also verrückte Autofans, auch so wirklich fanatisch, nicht irgendwie rumschrauben oder sowas, sondern ich finde Autos einfach geil und Tarek auch und dementsprechend haben wir irgendwie ein gemeinsames Hobby. Da fand ich, war das noch so weit weg, irgendwie einen Aston Martin zu fahren oder eine G-Klasse oder was auch immer. Und er hat das irgendwie in dem Buch so greifbar gemacht. Deswegen fand ich das irgendwie geil. Rückwirkend würde ich das Buch jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, aber es ist schon, das war schon cool für mich. Dann als zweites, ja, der Klassiker, das habe ich schon so oft verschenkt, ist Wie man Freunde gewinnt. Von, ich glaube, es ist Dale Carnegie.
Dale Carnegie, ja.
War sehr geil. Weil ich habe mich, als ich das Buch gelesen habe, danach gefühlt, wie als hätte ich die menschliche Psychologie studiert und kann jetzt loslegen. Und dann, und das ist eigentlich das Ding, ist 48 Gesetze der Macht von
Robert Greene.
Robert Greene, genau. Ich habe von Robert Greene ganz viele Bücher gelesen. Das ist wirklich stabil gewesen.
Die einen sagen, richtig geil, die anderen sagen, oh nee, das ist mir zu manipulativ.
Ja klar, also das ist halt schon dunkle Magie so ein bisschen, ne?
Ja.
Und da ist es wieder das Thema, guck mal, es sind 48 Gesetze mit sehr vielen historischen Beispielen. Wenn du das executest, dann bist du halt schon auch ein bisschen verrückt. So. Und ich habe dann ein weiteres Buch gelesen von Robert Greene, die Gesetze der menschlichen Natur, die so ein bisschen darauf aufbauen. Oh, ja. Das ist so ein Klopper, ne? Das ist schon hardcore. Dann wirst du, also dann drehen bei dir auch ein paar Schrauben locker, weißt du? Also du wirst dann ein bisschen verrückt davon, finde ich. Wer sich irgendwie, weißt du, aber diese Bücher sind, die haben so viel Tiefe, dass es kommt, also.
Und wie gehst du da vor beim Lesen? Machst du dir Notizen oder liest du einfach nur und guckst, was hängen bleibt?
Also was am besten ist, ist, habe ich letztens rausgefunden durch Alex Hormozy, lesen und dabei das Hörbuch hören, ist richtig geil.
Können wohl nicht viele, ne? Beides.
Ja,
das ist schwierig.
Man muss sich schon anstrengen, aber ich habe es gemacht, es hat gut funktioniert. Und dann schaue ich mir immer ganz viele Zusammenfassungen auf YouTube nochmal von den Büchern an, so locker 10-mal. Und dann, wenn ich das Buch wirklich praktizieren möchte, also umsetzen möchte, dann schreibe ich mir die Sachen nochmal so raus. Also ich blätter quasi das Buch durch und schreibe mir dann nochmal im Nachgang nochmal ein paar Sachen raus. Aber das mache ich nicht bei jedem Buch. Also manchmal lese ich ein Buch auch 2-mal einfach oder 3-mal. Ja, ist immer unterschiedlich, so wie es halt gerade passt.
Was ein Gamechanger für mich war, von Tim Ferriss tatsächlich.
Ja.
Er hat mal den guten Tipp gegeben, wenn du was liest, auf der ersten Seite ist ja eine leere Seite, ganz am Anfang. Respektblatt heißt das oder so. Wenn du was Geiles liest, dann gehst du dahin, schreibst die Seitenzahl auf, Seite 117, machst einen kurzen Stichpunkt und dann machst du das mit allen Sachen, also mit dem ganzen Buch. Da musst du nicht immer durchs ganze Buch blättern, immer, um zu gucken, wo war es nochmal. Das war sehr nice. Das mache ich bis heute.
Ja, ist geil.
Aber 48 Laws of Power fange ich jetzt wegen dir an. Oder als nächstes. Ich habe das seit Ewigkeiten.
Hast du das nicht gelesen?
Ich habe das seit Ewigkeiten bei mir zu Hause. Aber ich dachte immer wie, nee, das empfehlen so viele Leute, das ist mir zu klischee.
Weißt du, es empfehlen viele Leute, aber keiner setzt das um. Das ist ja der Unterschied. Weil es gibt so einen riesigen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Also die meisten Sachen, die im Leben gut funktionieren, ich kenne Unternehmer, deren Superkraft ist, die haben keine Superkraft eigentlich, deren Superkraft ist, dass sie einfach die Sachen am allerdetailliertesten, längsten und besten einfach umsetzen. Ist kein Spaß. Das ist wirklich ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Und 48 Gesetze der Macht. Alter, wenn ich alle 48 Gesetze zu jeder Zeit umsetzen könnte, also dann wäre ich noch viel besser als alle anderen so, weißt du? überhaupt in der Lage zu sein, ein paar Dinge davon überhaupt im Kopf zu haben, präsent und auch so strategisch zu spielen und so, ist schon crazy. Die meisten Leute, die das lesen, das geht halt hier rein und da raus. Ich habe vielleicht ein Gesetz so auf Krampf, aber mir, wenn dir das wichtig ist, oh, dann ist das Buch schon crazy. Ich meine, es ist schon ein Grund gegeben, warum dieses Buch in einigen Ländern verboten wurde oder in einigen Gefängnissen und
so. Habe ich auch gehört.
Das ist auch kein Klischee, das ist wirklich so.
Ja, heftig. Liest du denn jeden Tag? Also nimmst du jeden Tag Zeit?
Ich wollte fast sagen, ja, aber mache ich nicht, nein. Also ich habe mir eigentlich mal vorgenommen, 2 Bücher im Monat zu lesen. Wenn ich am Ende bei einem oder bei einem halben lande, ist trotzdem Erfolg.
Ja, ist auch schwierig, die Zeit zu finden, gerade bei dir wahrscheinlich, ne?
Im operativen Alltag, guck mal, Lesen hat halt so eine andere Energie als Machen, weißt du? Lesen ist halt so, dafür muss ich erstmal runterfahren auch. Wie oft am Tag schafft man es schon irgendwie runterzufahren nach so einem wilden Tag? So, aber letztendlich ist das dann als Ausreden so. Wenn jetzt komme ich wieder mit meinem eigenen Scheißspruch, wenn mir jemand sagt, ey, ich knall dir morgen in den Kopf, so, oder du liest heute, dann lese ich.
Ja, geil. So. Okay, die allerletzte Frage, die wir häufig stellen, da bin ich gespannt auf deine Antwort. Wobei, ich glaube, ich weiß schon ein bisschen.
Du kannst dir aber du kannst ja auch ein bisschen Zeit lassen.
Ja,
manche brauchen immer ein bisschen Zeit bei der Antwort.
Ja. Ja. Die Frage habe ich tatsächlich auch von Tim Ferriss. Ja. Das war nämlich der erste Podcast, den ich gehört habe von ihm. Ja. Stell dir vor, du hast eine riesen fette Anzeigetafel mitten in der City von Hamburg. Mhm. Was würdest du darauf schreiben?
Boah. Schwierig, Mann. Aber ich würde wahrscheinlich sinngemäß, vielleicht gibt es dafür ein cooles Zitat, vielleicht auch nicht. Ohne Witz, ich würde wahrscheinlich, wenn es darum geht, jetzt irgendeinen gut gemeinten Ratschlag, auch an mich selber letzten Endes zu geben ist tatsächlich irgendwie sowas raufzuschreiben wie: Pass auf, deine Zeit ist begrenzt, sei dir niemals zu schade dafür oder zu gut oder zu beschäftigt, die Menschen anzurufen, die dir wirklich nah am Herzen sind. Das ist wahrscheinlich so super, bisschen cheesy, aber ohne Spaß. Ey, das ist so krass. Man weiß nicht, wie glücklich man seine Eltern, wenn man sie noch hat, so Gott will, oder seine Großeltern, seine Frau, Tochter oder vielleicht auch nur einen entfernten Freund, einfach anzurufen und einfach nur zu fragen, wie es einem geht. Ich schwöre, das ist so viel mehr wert als alles andere. Ich kenne jetzt da nicht irgendwie so ein Business-Zitat oder so. Du musst irgendwie, keine Ahnung, Innovation. Das ist, glaube ich, alles erstmal separat. Das kriegt man schon selber irgendwie hin. Aber sich immer wieder daran zu erinnern, wo man herkommt und wer eigentlich wichtig ist in deinem Leben und denen zu versuchen, Tag für Tag eine Aufmerksamkeit zu schenken. Ich glaube, das ist schon so bereichernd für deren Leben und dementsprechend auch für dein Leben. Ich glaube, vielleicht so ein Remind, ja, ruf deine Liebsten an oder sowas. Ich glaube, es wäre cool.
Sehr schön.
Was dachten wir?
Immer weitermachen.
Immer weiter.
Ja. Ich dachte, das wäre jetzt auch
richtig. Schieß das jetzt raus. Es muss immer. Aber anscheinend ja nicht. Aber auch interessant, wirklich.
Ja.
Das zeigt nochmal eine andere Facette von dir, sage ich mal so. Und nicht nur dieses Unternehmerische, immer weiter, sondern so ein bisschen auch dieses auf den Boden
gekommen. Wenn ich Werbung machen wollen würde für meine Company, wäre das wahrscheinlich der Spruch, den ich darauf schreiben würde. Ja, muss weitergehen. Weil darin erinnern sich die Leute, das ist halt wie so eine Hymne.
Ja, aber das ist interessant, weil wir fragen die Leute das und niemand bezieht es meistens auf Unternehmerisches, sondern wirklich allgemein wie du.
Ja.
Das zeigt auch ein bisschen, ich frage immer, und willst du nicht unten rechts deinen Namen machen oder so? Und die meisten sagen, nein, die sollen darüber vorbeifahren und die sollen nur das lesen und sich denken, okay, vielleicht sollte ich ehrlich in dem Fall meine Mutter mal anrufen und dann denken die sich nicht, ey, wer ist jetzt da mit so einem, was soll denn das jetzt noch der Name so?
Finde ich auch sehr schön.
Das, Mann, ohne Spaß. Also man weiß, ich habe wirklich mal ein cooles Video von Tristan Tate gesehen, wo er wirklich genau das gesagt hat, wo er gesagt hat, ey, jetzt pass mal auf, egal ob du Bugatti fährst oder nicht, Bro, es ist faktisch gesehen, werden die Leute in deinem Leben irgendwann nicht mehr da sein und dann wirst du dir in den Arsch beißen, dass du nicht dir diese 5 Sekunden genommen hast. Ich schwöre, das ist so, ich habe da auch große Angst vor. Deswegen ist das so, und manchmal vergisst man das einfach im Eifer des Gefechts. Dem her ist das einfach, ja, für mich, ich würde es auch gerne noch mehr im Bewusstsein haben irgendwie, ne?
Ja, safe. Ja. Memento Mori ist das doch aus
so ein bisschen
Stoizismus, ne? Sei dir gewiss, dass du stirbst oder so. Irgendwie in die Richtung, ich weiß nicht mehr.
Ja, Mann.
Ja, cool. Vielen Dank, David, für deine Zeit, für deine Insights,
das
für deine Weisheiten.
Sehr geil.
Ich hoffe, es werden auch wieder weitere Parts folgen, wie bei Tarek.
Ja, ich denke
geil,
schon.
Ich bin immer dabei. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war mega, hat sehr Spaß gemacht.
Ja, ja, sehr cool. Wo finden die Leute dich?
Neumühlen 15, nein. du meinst so Social Media? Ja, David Arian, ganz normal. YouTube, SalesX, Consulting.
Geil, Mann. Sehr und cool. Nicht vergessen, ich habe es am Anfang jetzt vergessen. Nimmst du es mir übel?
Nein.
Ihr dürft natürlich immer liken, kommentieren und natürlich eure Fragen in die Kommentare reinschreiben. Die nächsten Gäste oder Teil 2 oder was auch immer, alle Fragen an David, die ihr habt. Ihr könnt natürlich auch bei SalesX anrufen und sagen, yo, ich will ein Motherfucker-Mitarbeiter werden von euch so. Ich habe den Podcast gesehen, ich will jetzt durchdrehen. Das ist euch überlassen. Und damit?
Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Peace. Ciao.